Hallo und herzlich willkommen zu Niere2Go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein
und Daniela Schmiedeke,
eure ModeratorInnen von Niere2Go. Eine Paraproteinämie im Rahmen einer Systemerkrankung mit Nierenbeteiligung ist häufig. Früher kamen hier meist Begriffe wie Plasmozytom, Multiples Myelom oder Castnephropathie zur Anwendung. Aber heute wissen wir, dass schon das alleinige Auftreten einer Paraproteinämie ohne eine hämato-onkologische Therapiebedürftigkeit oder klinische Relevanz eine Nierenschädigung bedingen kann. Diese Erkenntnisse haben uns weg von lediglich eben diesen gerade genannten Einzeldiagnosebezeichnungen hin zu einer mehr systematischen Einordnung und auch eher strukturierten Bezeichnung der verschiedenen Erscheinungsformen der renalen Beteiligung im Rahmen einer Paraproteinämie gebracht. Das Aktuellste dazu, wie die verschiedenen Erscheinungsformen der Nierenbeteiligung definiert sind, was sie auslöst und welche Therapiekonsequenz sich dann eben ableiten lässt, erfahren wir heute von Professor Harald Rupprecht. Ich freue mich sehr auf die Aufnahme mit ihm, weil ich weiß, dass er nicht nur ein absoluter Experte auf diesem Gebiet ist, sondern auch schwierige Inhalte eben sehr kurzweilig und verständlich vermitteln kann. Herzlich willkommen, Harry. Stell dich doch gerne unseren ZuhörerInnen einmal vor.
Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein darf, ihr beiden. Mein Name ist Harald Rupprecht. Ich leite die medizinische Klinik 5 am Klinikum in Bayreuth, Klinik für Nephrologie, Rheumatologie und Angiologie. Ich selber bin Nephrologe und Rheumatologe und Diabetologe und Hypertensiologe. Bin schon seit 2005 bin ich jetzt in Bayreuth, also die letzten 20 Jahre habe ich dort verbracht. Ansonsten von der Ausbildung her, meine nephrologische Ausbildung habe ich am Klinikum Nürnberg unter Professor Sterzel eigentlich vornehmlich genießen dürfen. Bin dann von dort in die USA für einige Jahre, war dann in Yale, in Chicago und in Boston in verschiedenen Instituten. Habe dann einen Zwischenstopp in München gemacht, bei Professor Schlöndorf, wo ich leitender Oberarzt war. Und dann hat es mich, wie gesagt, nach Bayreuth verschlagen, einer Stadt, wo ich schon meine Schulzeit zu einem Großteil verbracht hatte. Ja.
Du bist schon ganz schön viel rumgekommen. Uns interessiert immer natürlich ganz besonders, wie man überhaupt zum Fachgebiet Nephrologie gekommen ist. Also kannst du da vielleicht noch sagen, ob das irgendwie Zufall war oder ob dich da jemand ja mit quasi abgeworben hat oder davon begeistert hat oder wie es kam, dass du in der Nephrologie an sich gelandet bist?
Naja, der Weg war folgendermaßen. Ich habe im Studium immer Medikamentenversuche, also als Testperson gemacht. Und dann gab es eine Studie zur Antiarrhythmika bei Dialysepatienten. Und ich war im Vergleichskollektiv und habe Antiarrhythmika geschluckt. Und der Studienleiter, das war der Hans Braun damals, der Oberarzt am Klinikum in Nürnberg, der hat mich gefragt, ob ich jemanden wüsste, der eine Doktorarbeit sucht. Und habe ich gesagt, da weiß ich jemanden. Und habe dann dort unter Hans Braun am Klinikum in Nürnberg meine Doktorarbeit gemacht. Und habe dann, was damals gar nicht so einfach war in der Stellensuche, habe dann dort ein Stellenangebot tatsächlich gekriegt. Und so bin ich in die Nephrologie gewandert. Mir hätte genauso gut eigentlich die Chirurgie gefallen. Auch damit habe ich geliebäugelt, meine gute Zeit lang. Aber ich bin heilfroh, dass ich in der Nephrologie gelandet bin. Ich kann mir kein interessanteres, spannenderes oder ein Fach mit einem breiteren Spektrum vorstellen als unseres. Also eine gute Fügung.
Du bist ja aber auch im Ausland unterwegs gewesen. Wie kann man sich das vorstellen? Hattest du dann erst die Assistenzzeit oder beziehungsweise AIP-Zeit angefangen und bist dann in die Forschung mit reingekommen oder wie hast du den Weg da gefunden?
Genau, ich habe am Klinikum Nürnberg angefangen und zwar gleich auf Intensivstation, auch ganz ungewöhnlich. Also die haben mich eine Woche auf die Dialysestation gesteckt, damit ich Scheldenkatheter legen kann und dann auf Intensivstation. Und hab meine ersten zwei Jahre fast am Klinikum Nürnberg verbracht. Und dann hatten wir einen Chefwechsel. Professor Gessler hat ja dann aufgehört. Und dann kam Bernd Sterzel nach Nürnberg. Und der hat Forschungs, begeisterte Leute gesucht und hat versucht, möglichst viele von uns eben auch ins Ausland zu schicken. Und ich habe dann mit ihm gemeinsam letztendlich einen Antrag bei der DFG gestellt, der dann auch bewilligt worden ist. Und so kam es dazu, dass ich über ein DFG-Stipendium zunächst für 2 Jahre in die USA bin, erst nach Yale. Und dann bin ich dort auf Stellensuche gegangen und bin dann zum Vikaso Cadmeins Labor, zunächst nach Chicago und dann nach Boston. Habe am Anfang viel über EGR1, so ein Zinkfinger-Transkriptionsfaktor, geforscht und bei Vikaso Cadme dann mehr über WT1, also Wilms Tumor Suppressor Gene, was auch ein Zinkfinger-Transkriptionsfaktor ist. Also wirklich reine Grundlagenforschung betrieben in den USA. Und dann bin ich zurück an die vierte Met. Ja.
Jetzt hast du ja schon immer so einen gewissen Faible für Systemerkrankungen, Vaskulitäten, TMAs, erinnere ich mich an früher. Wie kam es denn dazu? Das hat ja mit dem Forschungsbereich nichts zu tun. Hat sich das so ein bisschen in der Sortierung der Oberärzte in Nürnberg ergeben? Oder wie hast du diese Vorliebe dazu entwickelt?
Ja, das war, ich glaube, die Sortierung der Oberärzte hat sich eher durch die Interessenslage dann ergeben. Mich hat es einfach fasziniert. Mich haben die ganzen glomerulären Erkrankungen fasziniert und noch mehr diese seltenen Erkrankungen, die sich so systemisch manifestieren, also die Vaskulitis, auch die Paraproteinämie mit Nierenbeteiligung, die thrombotischen Mikroangiopathien, das waren einfach von der Pathophysiologie her so spannende Erkrankungen, dass ich gedacht habe, da möchte ich einfach mehr darüber wissen. Auch wenn das nicht mein initiales Forschungsgebiet natürlich war. Das lag ja mehr auf der Erforschung der Mesangialzellproliferation. Also ich habe schon auf dem glomerulären Sektor gearbeitet, aber das ging mehr in Richtung mesangioproliferative GN.
Und vielleicht kannst du unseren jüngeren ZuhörerInnen da noch einen Tipp geben, wie entwickelt man denn dann, auch wenn es nicht so das primäre Forschungsgebiet war, da eine Expertise, wenn einen ein Thema besonders interessiert?
Naja, es hilft letztendlich nur nachlesen, ja, und auch versuchen, mal einen Vortrag zu halten. Das ging natürlich in der Klinik los. Ja, das waren Fallvorstellungen, wo man sich halt dann so einen Fall rauspickt, der ein bisschen komplizierter ist. Sich das aufarbeitet, sich die Pathophysiologie erarbeitet. Und dann nach und nach lernt man einfach mehr drüber. Ja. Und dann natürlich Teilnahme an Studien, wenn das möglich ist. Ja. Also wir haben viel an den Vaskulitis-Studien mitgemacht, also MEPEX, Cyclops und so weiter. Ja, das war zu der Nürnberger Zeit.
Jetzt hast du dir einen Fachbereich rausgesucht, der viel interdisziplinär ist. Also gerade jetzt heute reden wir über Paraproteinämien als einen Teilbereich. Enge Vernetzung mit der Onkologie. Wie empfindest du das in der Zusammenarbeit? Das ist ja auch ein durchaus sehr dynamischer Bereich der inneren Medizin. Hast du da viele gute Erfahrungen oder ist das aus deiner Sicht eher etwas, was so wirklich von Personen abhängt?
Also ausnahmslos gute Erfahrungen, kann ich sagen. Jetzt sind wir Nephrologen natürlich sowieso kommunikative Menschen und Teamplayer, glaube ich. Das bringt unser Fach so mit sich. Aber ich muss auch sagen, ich habe in Bayreuth auch wirklich extrem Glück. Unser gesamtes Internistenteam, also ob das jetzt Kardiologen, Geriater, Gastroenterologen oder Onkologen sind, wir haben eine wirklich sehr, sehr angenehme und kollegiale Zusammenarbeit. Und das klappt mit den Onkologen wunderbar. Ja, also wir sind sehr oft mal die in der Nephrologie primär die hämatologische Erkrankung diagnostizieren, ja, die das Myelom diagnostizieren, weil ein Patient mit akutem Nierenversagen zu uns in die Klinik kommt. Und wir haben so ein Agreement, dass wir die Diagnostik fertig machen. Wir machen sogar auch die Knochenmarkpunktion bei uns in der Abteilung. Machen die Diagnose fertig, wir machen auch die erste Chemotherapie noch bei uns auf Station und übergeben dann den Patienten an unsere onkologische Abteilung zur Weitertherapie. Und das funktioniert wirklich hervorragend.
Ja, das finde ich, wie du eben sagst, in unserem Fachgebiet auch schön, dass wir mit vielen verschiedenen Disziplinen sowieso immer zusammenarbeiten. Und ich glaube, die Onkologen sind auch welche, die wahrscheinlich bisschen ähnlich arbeiten, wie wir NephrologInnen das machen und dann da sehr akribisch sind und ganz zur wirklich endgültigen Diagnose kommen wollen und dann eben die allerbeste Therapie auch anwenden wollen. Und ja, deswegen unter anderem, glaube ich, noch dazu funktioniert es so gut. Was ich dich noch fragen wollte, ich weiß ja, dass du mit deiner Abteilung in dem TreatFair-Portal vertreten bist. wo ärztliche MitarbeiterInnen eben abstimmen können, wenn sie mit ihrer Klinik und mit ihrer Abteilung zufrieden sind. Jetzt wollte ich da wissen, wenn die bei dir zufrieden sind, was denkst du denn, macht's aus, damit ärztliches Personal zufrieden ist? Oder wendest du irgendwelche speziellen modernen Führungstechniken an? Ja, denkst du, wir müssen irgendwie als ärztliche LeiterInnen heute was ganz anders machen, als es noch vor 5 bis 10 Jahren war? Oder ist es eigentlich immer schon das Gleiche gewesen, was man an Positivem anbieten muss?
Also ja, das ist richtig und interessant, dass du das rausgefunden hast. Ich weiß gar nicht, woher. Also wir waren da tatsächlich unter den 10 besten internistischen Kliniken, was die Mitarbeiterzufriedenheit anbelangt hat in Deutschland. Ich habe nie in meinem Leben irgendeinen Kurs für Führungsqualitäten oder Personalführung oder Personalgewinnung oder sonst irgendwas gemacht. Ich halte da eigentlich relativ wenig davon. Man muss halt so sein, wie man ist, denke ich. Im Vergleich vor 10, 15 Jahren hat sich die Führungskompetenz allerdings massiv gewandelt, glaube ich. Ja, es sind heutzutage, das kommt mir vielleicht auch so ein bisschen entgegen, doch andere Qualitäten gefordert, wo es um Personalknappheit geht, wo es darum geht, auch Mitarbeiter bei der Stange zu halten, die zufrieden zu machen, die dazu zu bewegen, auch wirklich da zu bleiben, als es früher der Fall war, ja, wo ein Mitarbeiter natürlich auch mal aufgrund einer Bewerbungslage, wo der Schreibtisch voller Bewerbungen lag, wo man auch mal gesagt hat, naja, wenn einer geht, stellt man halt den nächsten ein. Ja. Das waren ja frühere Chefs durchaus so gestrickt. Das können wir uns heute auch gar nicht mehr leisten und ist auch nicht meine Persönlichkeitsstruktur. Ich versuche halt meinen Mitarbeitern zum einen so ein bisschen ein familiäres Umfeld zu geben. Wir sind also alle per Du auch in der Klinik, ja, vom PJler über den Assistenten, auch mit den Stationsleitungen. Ich versuche da ein kleines Hierarchieverhältnis aufrechtzuerhalten. Wir schauen, dass wir für die Weiterbildung auch wirklich was tun. Ich organisiere im Jahr 7 Fortbildungsveranstaltungen nephrologischer Natur. Ich habe 4 Qualitätszirkel im Jahr in der Regel. Die mache ich auch bei mir zu Hause. Und da sitzen wir dann auch hinterher auch durchaus mal etwas länger und trinken was gemeinsam mit der Abteilung. Wir machen auch in der Klinik wirkliche Lehrvisiten. Das mache ich einmal in der Woche am Mittwoch, wo jeder Assistent tatsächlich nur einen einzelnen Patienten vorstellt, den aber gut aufbereitet hat, wenn möglich. Und den diskutieren wir dann auch wirklich jeden Patienten circa eine halbe Stunde bei der Visite. Also wo man wirklich auch mal die Gelegenheit hat, in die Tiefe zu gehen und auch Kleinigkeiten zu erörtern. Das halte ich für wichtig. Die oberflächlichen Visiten, damit jeder mal gesehen worden ist, sind natürlich in gewisser Art und Weise wichtig. Aber ich glaube, die tiefgehende Visite, das ist das, was den Spaß vermittelt an der Medizin. Also das ist mir ganz wichtig. Also ich denke, es sind die zwei Sachen, Ausbildung und dass die Mitarbeiter auch merken, dass es dem Chef wichtig ist, dass irgendwo ein Wissen vermittelt wird und so eine gewisse familiäre Atmosphäre, das versuche ich halt aufrechtzuerhalten. Aber wie in jeder Familie oder in jeder Klinik gibt es auch mal Ausreißer. Ja? Die habe ich auch ab und zu mal in der Klinik, ja? Wo es ein bisschen schwieriger wird.
Jetzt hast du viel aus deinem Alltag erzählt, Harry. Highlights, gibt es Dinge, wo du sagst, das, wenn passiert oder da gehe ich total geflasht oder begeistert selber wieder nach Hause und es ist für dich auch wieder so ein genuiner Motivator für deine Tätigkeit und wo du besonders damit assoziierst, dass das, was du machst und für dich machst, das Richtige ist?
Also nach wie vor sind für mich die größten Highlights immer ein positives Patientenfeedback. Das ist der Zeitpunkt, wo ich abends zufrieden und erfüllt nach Hause gehe. Und ich erinnere mich noch, das in meiner Assistentenzeit, das ist eigentlich kein schönes Ereignis, aber das ist eins, was sich so tief, wirklich tief eingebrannt hat, dass ich oft denke, das war zu meiner Assistentenzeit in Erlangen auf der Transplantationsstation. Und ich habe einen älteren Herrn betreut, ja, über ja, 1-2 Wochen hinweg, mit dem ich mich auch wirklich sehr gut verstanden habe. Und ich komme eines Morgens dann in die Klinik und er war tot. Ja. Und ich habe Rotz und Wasser geheult, ja. Weil mein Patient tot war. und habe mit der Frau dann geredet. Wir haben wirklich ausführliche Gespräche gemacht. Und die hat mir dann so 2 Wochen später, nachdem wahrscheinlich so die grobe Trauer ein bisschen rum war, dann noch einen wunderschönen Brief geschrieben. Und das ist was, das hat mich damals so erfüllt. Ja. Und davon zehrt man irgendwie sein ganzes Arztleben lang. Und deswegen so positives Patienten- oder Angehörigen-Feedback, das ist was mich glücklich macht.
Ja, das kann ich komplett nachempfinden. Da ist man auch manchmal überrascht, dass man eigentlich denkt, man hat gar nicht so einen Einfluss genommen oder so einen großen Unterschied für den Einzelnen gemacht. Und dann kriegt man genau unerwartet teilweise solche Rückmeldungen. Ja, da kann ich mich gut hineinversetzen. Wir wollen jetzt noch ein bisschen hören, wie du dir so deine Freizeit und deine Zeit außerhalb der Klinik in Bayreuth im schönen Oberfranken vertreibst. Kannst du uns dazu noch was sagen?
Ach, naja, so sehr viel Zeit ist da nicht. Aber ich mache, also es sind mittlerweile 3 Sachen, die ich eigentlich gern mache. Zum einen mache ich viel Sport. Ich fahre Mountainbike, das geht natürlich da wunderbar. Ochsenkopf, Schneeberg in der Nähe, Fränkische Schweiz in der Nähe. Also das sind hervorragende Mountainbike-Verhältnisse. Und im Winter mache ich es auf meinem Ergometer vorm Fernseher. Also das ist sportlich, was ich einfach brauche. Das mache ich fast jeden Tag, um so runterzukommen. Da fühle ich mich danach einfach erholt, obwohl es anstrengend ist. Und dann habe ich im Keller meine große Werkstatt. Also ich schreine sehr viel. Ich habe alles, also meine Tischkreissäge, meine Hobelmaschine, meine CNC-Fräse. Also das ist, mein ganzer Keller steht voller Gerätschaften. Ich habe mein Schweißgerät im Keller. Also das mache ich sehr gerne, handwerkeln. Und dann habe ich mir jetzt, ehrlich gesagt, schon so ein bisschen in Vorbereitung mal auf die Rente, ist ja noch, passt ja noch ein paar Jährchen hin, aber habe ich mir in Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich so ein altes Gutshaus gekauft, das auf die Renovierung wartet. Und wenn ich mal ein langes Wochenende habe, dann fahre ich da hoch und grabe mit meinem Bagger irgendwelche Gräben, um Grundleitungen zu verlegen und sonstige Sachen zu machen. Ja, das sind so meine 3 Highlights als Nebenbeschäftigung.
Ja, Mensch, spannend. Da gab es noch ganz neue Seiten von dir zu erfahren. Aber finde ich toll. Jetzt wollen wir uns natürlich der Paraproteinämie widmen. Und Paraproteine, das sind Klone eines Immunglobulins, monoklonale Immunglobuline. Das heißt, eine Plasmazelle oder eine B-Zelle, die produziert und sezerniert immer wieder dasselbe vollständige Immunglobulin oder eben seine Fragmente. Und die sind meistens funktionslos oder dadurch, dass sie überproduziert werden, verdrängen sie andere wichtige und funktionsfähige Immunglobuline. Wenn diese monoklonale Gammopathie dann noch keine Diagnosekriterien für eine hämato-onkologische Erkrankung wie das Multiple Myelom erfüllt, dann nennen wir das MGUS, also monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz oder undeterminierter Signifikanz. Das bedeutet, das Paraprotein ist nicht über 30 Gramm pro Liter im Serum, es gibt weniger als 10% Knochenmarksinfiltration und keine manifeste Organschädigung. Aber wenn diese monoklonale Gammopathie die Niere affektiert, dann ist es ein MGRS, also eine monoklonale Gammopathie renaler Signifikanz. Und die kann, wie ich in der Einleitung schon vielleicht ein bisschen angedeutet habe, eben früher auftreten, als wir lange dachten. Wie genau verursachen denn aber jetzt diese Paraproteine eine Nierenschädigung? Und was meine ich damit, dass sie schon früher auftreten kann, als man vielleicht noch so insgesamt denkt? Kannst du uns sagen, ab wann lässt sich eine MGRS, also eine monoklonale Gammopathie renaler Signifikanz, abgrenzen?
Genau, du hast ja schon einiges erwähnt. Also wir müssen unterscheiden auf der einen Seite das manifeste Myelom, das als Nierenbeteiligung häufig mit einer Karstnephropathie einhergeht. Also die Karstnephropathie, also die Tubulusobstruktion durch im Urin ausgeschiedenes Paraprotein, das ist eine myelomdefinierende Erkrankung. Das ist immer eine Erkrankung der hohen Tumorlast. Und davon abgrenzen müssen wir, wie du schon richtig gesagt hast, die monoklonale Gammopathie renaler Signifikanz. Die muss letztendlich 2 Kriterien erfüllen. Kriterium 1 ist, dass monoklonale Paraprotein muss zu einer Nierenschädigung führen, welcher Natur auch immer. Ja, das kann eine renaltubuläre Azidose oder eine glomeruläre Beteiligung oder eine tubuläre Beteiligung führen, sein. Und zweitens, das Paraprotein muss nach hämatologischen Kriterien noch ein M-Guss sein. Die Kriterien hast du genannt, unter 30 Gramm pro Liter Paraprotein, weniger als 10% Knochenmarkinfiltration und keine Erfüllung eines CREB-Kriteriums. Also dann können wir von einer monoklonalen Gammopathie renaler Signifikanz sprechen, bei dem der Hämato-Onkologe noch sagt, na, für mich ist das bisher noch ein M-Guss, weil es hat keine hämatologische Therapieindikation. Der zweite Teil der Frage war ja, wie führen denn Paraproteine zu so einer Beteiligung im Rahmen eines MGRS? Und da muss man sagen, es hängt absolut von der biochemischen Struktur des Paraproteins ab. Das mag sein, wie trunkiert es ist. Ist es nur eine Leichtkette? Ist es ein Teil einer Leichtkette? Ist es eine Schwerkette? Ist es ein gesamtes Immunglobulin? Hängt vom isoelektrischen Punkt und so weiter ab, wie sich dieses Paraprotein möglicherweise in der Niere ablagert. Also es sind die biochemischen Eigenschaften dieses Paraproteins und nicht die Menge des Paraproteins, die dazu führen, dass sich so ein Paraprotein in der Niere ablagern kann und eine monoklonale Gammopathie renaler Signifikanz erzeugen kann. Ich weiß nicht, ob wir an dieser Stelle schon drüber reden sollen, welche verschiedenen Formen der monoklonalen Gammopathie renaler Signifikanz es gibt. Ich kann das gern erläutern, wenn das an der Stelle gewünscht ist.
Ja, ist doch gut, wenn sich jetzt gerade eh schon so anschließt.
Also dann würde ich sagen, dass ich versuche, das mal zu erklären. Also diese monoklonale Gammopathie mit Immunglobulinablagerungen. Wir werden später sehen, es gibt ein paar seltene Fälle, die gehen auch ohne Immunglobulinablagerungen tatsächlich einher. Aber beschränken wir uns mal auf die Gruppe mit Immunglobulinablagerungen. Diese Immunglobulinablagerungen können entweder organisiert sein, das heißt, die Immunglobuline lagern sich in bestimmten Formen ab, in Fibrillen oder Tubuli oder Kristallen, oder sie können nicht organisiert sein. Fangen wir mit den organisierten Formen an. Der klassische Vertreter einer organisierten Form einer MGRS ist die AL-Amyloidose. Da lagern sich diese Paraproteine eben als Fibrillen ab, 8 bis 10 Nanometer groß in der Dicke. Ein anderer Vertreter ist die fibrilläre Glomerulonephritis. Da sind die Fibrillen etwas größer, ungefähr doppelt so groß, ja, 15 bis 30 Nanometer in der Dicke. Das wären zwei Vertreter von organisierten Ablagerungen in Form von Fibrillen. Dann gibt es Ablagerungen in Form von tubulären Strukturen. Klassische Vertreter, die immunotaktoide GN. Sind zwar nur 10% der Fälle von immunotaktoider GN, die Paraproteinämie assoziiert sind, aber wir müssen daran denken, wenn wir so eine Form in der Biopsie diagnostizieren. Dann gibt es Formen, wo sich das Paraprotein als Kristall ablagert. Ein Vertreter wäre zum Beispiel die Light Chain Proximal Tubulopathy. Also lagern sich diese Leichtketten in unserem proximalen Tubulus ab und akkumulieren im proximalen Tubulus und führen natürlich dann eher zu Tubulusschäden. Die anderen Erkrankungen machen glomeruläre Schäden. Ne? Die Tubulusschäden können sich manifestieren in Form von einer renaltubulären Azidose Typ 2, also einer proximalen RTA, oder natürlich auch in Form des Fanconi-Syndroms oder meistens eben partielles Fanconi-Syndrom, ja, mit Aminoazidurie oder Phosphaturie oder was auch immer. Und dann gibt es auf der anderen Seite die nicht organisierten Ablagerungen. Das heißt, da formen diese Paraproteine sich nicht zusammen zu Fibrillen oder Kristallen, sondern lagern sich einfach bunt, unorganisiert in der Niere ab. Da kennen wir zwei Vertreter. Die eine dieser Erkrankungen ist die monoklonale Immune Deposit Disease, also die MIDD. Können entweder leichte oder heavy change Ketten sein. Histologisch zeigt sich da meistens so eine Lobulierung der Glomeruli. Schaut fast aus wie eine noduläre Glomerulosklerose beim Diabetes. Ja. Kann auch verwechselt werden damit durchaus, wenn der Pathologe da keine Vorinformationen bekommt. Also das wäre die Monoclonal Immune Globulin Deposition Disease. Und die andere der beiden Erkrankungen ist die proliferative GN mit monoklonalen Immunglobulin-Ablagerungen. Das ist klassischerweise sich präsentierend mit dem Bild einer membranoproliferativen GN, also ein MPGN. Und dann, und ich hatte das am Anfang erwähnt, gibt es tatsächlich zwei Erkrankungen, bei denen wir in der Niere gar keine Immunglobulin-Ablagerungen finden. Und die sind besonders spannend, weil es stellt sich natürlich die Frage, wie kann eine Paraproteinämie mit einem Paraprotein zu einer Nierenschädigung führen, wenn sich das Paraprotein überhaupt nicht in der Niere befindet. Und da sind zwei Erkrankungen zu nennen. Das ist die C3-Glomerulopathie und die thrombotische Mikroangiopathie. Man stellt sich das derart vor, dass das Paraprotein in diesen Fällen Antikörpereigenschaften gegen zum Beispiel den Faktor H, ein Komplementregulator hat, oder sogar als C3-Nephritis-Faktor, also ein Antikörper, der unsere C3-Konvertase stimuliert, fungiert. Dass das Paraprotein praktisch Antikörperfunktion wahrnimmt, ähnlich vielleicht, wie wir es bei der Körperhämophilie auch kennen. Da gibt es ja auch bei der Paraproteinämie, dass die Patienten plötzlich bluten, weil sie Antikörper gegen den Faktor 8 entwickeln. Und diese Antikörper gegen Faktor H oder Nephritis-Faktor, die das Paraprotein eben als Eigenschaft plötzlich besitzt, die führen dann zur Entwicklung einer C3-Glomerulopathie oder einer thrombotischen Mikroangiopathie mit Aktivierung des alternativen Komplementwegs. Also das ist eine besonders spannende Manifestation einer Paraproteinämie-assoziierten MGRS.
Also ich finde, das zeigt jetzt schon ganz gut, dass wir ja die Histopathologie brauchen, weil wir nur mit dem Vorhandensein eines Paraproteins, das wir dann nachgewiesen haben, und quasi einer Nierenbeteiligung überhaupt nicht wissen, was jetzt ganz genau dadurch in der Niere vonstatten geht, richtig?
Absolut. Man kann natürlich gewisse Schlüsse ziehen. Ja, wenn ich viel Albuminurie habe, dann werde ich wohl irgendeine glomeruläre Beteiligung haben. Wenn ich gar kein Albumin habe, habe ich vielleicht eine Karstnephropathie oder eine thrombotische Mikroangiopathie. Aber wir versuchen grundsätzlich eine bioptische Sicherung der Nierenerkrankung beim Patienten mit einer Paraproteinämie. Auch schon allein aus dem Grund, Patienten mit Paraproteinämie sind ja gar nicht so selten. Ja, ein MGUS ist ja eine relativ häufige Erkrankung. Und natürlich haben diese Patienten nicht immer eine paraprotein-assoziierte Nierenerkrankung, sondern können auch mal eine reine hypertensive Nierenschädigung haben oder haben Diabetes zusätzlich oder haben eine ganz andere Nierenerkrankung, die dazukommt. Und das muss sich natürlich differenzieren, weil dann die Therapie ja völlig unterschiedlich ist. Bei der paraprotein-assoziierten Nierenerkrankung, zumindest mit einer Progressionstendenz, muss ich eben klongerichtete Chemotherapie machen. Bei den anderen Formen muss ich das dem Patienten ersparen. Also ohne Biopsie kommt man da absolut nicht aus. Meiner Meinung nach ist die zwingend erforderlich.
Jetzt bewegen wir uns ja da wirklich an so einer Schnittstelle. Das haben wir ja vorhin schon gesagt. Hämato-Onkologie, Nephrologie. Gibt es denn da gemeinschaftliche Leitlinienfestlegungen, ist das irgendwie definiert? Gibt es da zwischen Nephrologie, DGFN und der DGHO oder irgend sowas in der Richtung wie eine Leitlinie oder eine Empfehlung, wie damit interdisziplinär umgegangen werden soll?
Also ist mir jetzt tatsächlich nicht bekannt. Es gibt natürlich auch in der Nephrologie mittlerweile das Feld der Nephro-Onkologie, wo sicherlich in Kooperation mit den Hämato-Onkologen an solchen Leitlinien auch gearbeitet wird. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um die Therapie der monoklonalen Gammopathie renaler Signifikanz geht, dann sind momentan noch wir als Nephrologen diejenigen, die sagen, der Patient müsste behandelt werden oder nicht. Für den Onkologen ist der Patient erstmal nicht behandlungsbedürftig, aber das Paraprotein nicht ausreichend präsent ist oder keine CREB-Kriterien erfüllt. Also da sind wir als Nephrologen gefragt, anhand der Progressionstendenz des jeweiligen Patienten zu sagen, wir glauben, jetzt ist eine klongerichtete Chemotherapie notwendig, um das Fortschreiten der Niereninsuffizienz zu verhindern und den Patienten vor einer schweren CKD oder gar Dialysepflichtigkeit zu bewahren. Da helfen uns auch die Hämato-Onkologen nicht weiter, weil das ist natürlich in einem Feld, das die Hämato-Onkologen nicht beurteilen können. Genauso wie es uns schwerfällt, dann die maßgeschneiderte Chemotherapie dem Patienten verpassen. Ne? Da brauchen wir wieder die Hämato-Onkologen, weil die da natürlich erfahrener sind. Und es ändern sich ja hier auch die Therapieschemata von Woche zu Woche und kommen neue Substanzen dazu.
Wenn wir jetzt noch mal kurz auf diese therapeutischen Aspekte zu sprechen kommen, wir haben sicherlich noch mal einen kurzen Satz zur Chemotherapie, aber ich erinnere mich noch, wir hatten ja einige Jahre, da sind wir ja wie wild, wenn die Paraproteinämie, Castnephropathie als Schlagwort aufgetreten ist, an die Dialysemaschinen gefetzt und haben ganz spezielle High-Cut-Off-Filter aus dem Schrank geholt und die Patienten ganz intensiv am besten täglich dialysiert, um diese Paraproteine rauszuholen. Es hat sich dann irgendwann Luft aufgelöst. Kann man sagen, das Thema ist durch oder gibt es da noch irgendwelche Indikationen?
Also für mich ist das Thema tatsächlich durch. Warum ist es so? Es gab zwei, sagen wir mal, relativ große Studien mit an die 100 Patienten jeweils mit einer wirklich gesicherten Castnephropathie, also gut selektioniertes Patientengut. Das war zum einen die ULITE-Studie und es war zum anderen die französische Meyer-Studie. Wenn wir uns da die Daten anschauen, die also verglichen haben, High-Cut-Off-Dialyse hochintensiv versus reguläre High-Flux-Dialyse, in ULITE hat sich gezeigt, dass bezüglich der Erholung der Nierenfunktion kein Unterschied zwischen den beiden Therapiearmen bestand. Und es hat sich sogar gezeigt, dass bezüglich der Mortalität, wenn man das alterskorrigiert hat, dass die High-Cut-Off-Dialyse sogar mit einer höheren Mortalität assoziiert war als die Patienten im Kontrollarm. Also da war ein deutliches Warnsignal eigentlich sogar in ULITE. Und das finde ich bestimmt eigentlich unser derzeitiges Verhalten. Meyer, die andere Studie, auch 100 Patienten, also 98 Patienten, hatte als primären Endpunkt Dialysefreiheit nach 3 Monaten. Der war nicht signifikant, also primärer Endpunkt nicht erreicht. In Meyer war allerdings nach 6 und 12 Monaten die Dialysefreiheit etwas besser im HCO-Arm, also in der High-Cut-Off-Dialyse, als im Kontrollarm. Woran lag dieser Unterschied? Und das Auffällige in dieser Meyer-Studie war, dass die Patienten in dem HCO-Arm dummerweise ein deutlich besseres hämatologisches Ansprechen hatten. Also wahrscheinlich war einfach die Verteilung der Patienten ein bisschen unglücklich. Die hatten im HCO ein besseres hämatologisches Ansprechen und das bedingt natürlich auch ein besseres renales Ansprechen. Gesamtüberleben übrigens auch in Meyer kein signifikanter Unterschied. Also ich denke, so schade das für uns Nephrologen sind und wir gern apparativ hier beiseite gestanden wären und ja auch effektiv Leichtketten entfernen können. So ist es ja nicht. Die Leichtketten kann man damit schon entfernen, aber sie werden halt nachgebildet. Ja? Und es reicht nicht aus, diese Kapazität, die wir mit unseren Maschinen herbringen. Wichtig ist die Chemotherapie, die Neubildung des Paraproteins muss verhindert werden. Die High-Cut-Off-Dialyse hat in meinen Augen ausgedient, wir machen sie nicht mehr.
Und auch die Chemotherapie, muss man ja sagen, das hast du ja schon angedeutet, es ist ja eine Domäne der Onkologie, schon allein aufgrund der Systematik, der Studienkultur, die da vorhanden ist, dass die Schemata immer weiterentwickelt werden. Trotzdem die Frage, und das macht, glaube ich, jetzt auch wenig Sinn, alle Schemata runterzubeten, was ist aus deiner Sicht so mal die Therapie oder das Medikament, das den größten Fortschritt gebracht hat in den letzten 10 Jahren bei der Therapie von diesen Krankheitsbildern, jetzt mal aus nephrologischer Sicht?
Na, ich denke schon, dass wenn man jetzt die letzten 10 Jahre anschaut, dass natürlich die Proteasom-Inhibitoren deutlichen Fortschritt gebracht haben. Ja, also das Bortezomib oder Carfilzomib auch, das war ein deutlicher Fortschritt in der Myelomtherapie. Und natürlich auch jetzt in den letzten Jahren das Daratumumab, ja, ist ja jetzt auch zugelassen als First-Line-Therapie, also als Primärtherapie bei multiplen Myelom im Rahmen einer Triple- oder gar Quadruple-Therapie. Also da ist viel passiert, man geht aggressiver ran. Also Daratumumab ist ein CD38-Antikörper, der eben auf Plasmazellen auch exprimiert wird. Also ich denke, Bortezomib, Daratumumab, Elotuzumab, gibt eine ganze Reihe von neuen Medikamenten, die da uns deutlich vorangebracht haben. Aber man muss natürlich auch erwähnen, Stammzelltransplantation ist ganz wichtiges Therapieprinzip. Auch Stammzelltransplantation beim Nierenkranken und auch beim Dialysepatienten ist ein erfolgreiches Therapieregime. Also wir dürfen nicht sagen, auch ein bereits dialysepflichtiger Patient mit einem multiplen Myelom, das ist kein Kandidat mehr für eine Stammzelltransplantation. Nein, im Gegenteil, man muss auch solche Patienten evaluieren. Und dann jetzt natürlich in aller Munde ganz neu die CAR-T-Cell-Therapie. Gerichtet gegen das B-Cell Maturation Antigen, was eben auf unseren Plasmazellen vorhanden ist. Das ist eine neue Therapieoption, die sehr, sehr vielversprechend ist, ganz tiefe Remissionen tatsächlich erzielen kann. Und vielleicht noch als kleiner Ausblick zum Schluss, es gibt jetzt auch im letzten Jahr veröffentlicht erstmals Studien, die tatsächlich eine Kombination zwischen Stammzelltransplantation und CAR-T-Cell-Therapie machen. In der Hoffnung, dass ich durch die im Rahmen der Stammzelltransplantation mit der Knochenmarkablation, dass ich dann die CAR-T-Zellen, die ich dann auch infundiere, besonders gut implantieren, vermehren und dann natürlich eine tiefe Tumorvernichtung veranlassen.
Und denkst du, ist es für jetzt die renale Beteiligung, macht es da einen Unterschied, welche Art der Beteiligung vorhanden ist, also sei es mit Ablagerung, ohne, mit organisierten Ablagerungen oder mit nicht organisierten, welche Therapie zum Einsatz kommt oder ist es einfach nur die Endstrecke und es muss einfach am Anfang der Klon effektiv beseitigt werden?
Genau so sehe ich das. Ich glaube, die Beseitigung oder Eindämmung des paraproteinproduzierenden Klons, das ist der wichtige Schritt. Ja, natürlich gibt es jetzt für die Amyloidose zum Beispiel, hat sich Daratumumab als sehr positiv erwiesen. Also es gibt vielleicht ein bisschen krankheitsspezifische Schema da noch, die man anwenden kann. Aber im Prinzip ist es wichtig, den Klon zu verdrängen. Ja. Und das geht halt tatsächlich nur, wenn ich wirklich eine Triple- oder gar Quadrupeltherapie mache. Und zu unterschwellige Schemata sind dann auch nicht sonderlich hilfreich, weil die werden mir auch den Klon nicht komplett eliminieren und meine Nierenbeteiligung tatsächlich von der Progression aufhalten.
Kannst du vielleicht auch noch mal ganz kurz was sagen, wenn du jetzt gemeint hast, Patient, der auch dialysepflichtig ist, sollte gegebenenfalls durchaus noch behandelt werden, wie wahrscheinlich Erholungsraten sind. Ich meine, natürlich ist da noch viel mehr Information im Einzelfall notwendig, aber so ein bisschen Überblick, in welchem Stadium sich vielleicht wie viele nochmal erholen oder wie wahrscheinlich ist es, dass jemand nochmal von der Dialyse wegkommt?
Okay, da sollten wir allerdings unterscheiden. Also wenn wir eine Cast-Nephropathie haben, also wirklich eine akute Nierenerkrankung mit Präzipitation von Leichtketten in unserem Tubulussystem, ohne großen glomerulären strukturellen Schaden, ja. Dann ist auch ein Dialysepatient natürlich dringend behandlungspflichtig und der hat eine gute Chance, von der Dialyse wegzukommen. Die ist natürlich keine 80-90%, aber die Raten liegen doch immerhin so, wenn man auch Ulite und Meyer sich anschaut, durchaus bei 40-50%, würde ich jetzt mal sagen. Anders ist die Situation natürlich gelagert, wenn ich einen Patienten mit einer monoklonalen Gammopathie renaler Signifikanz habe, ja, der jetzt eine Amyloidose oder eine monoklonale Immunoglobulin Deposition Disease hat, bis der dialysepflichtig wird, das dauert ja, ja, das ist eine chronische Nierenerkrankung, das dauert ja Jahre und da ist natürlich Nierengewebe kaputt. Also einen dialysepflichtigen Patienten mit einer MIDD oder einer proliferativen GN mit monoklonalen Immunglobulin-Deposits, den brauche ich nicht mehr behandeln. Ja, den werde ich von der Nierenfunktion her nicht mehr erholen. Und rein hämatologisch hat er keine Therapieindikation, definitionsgemäß.
Was ich jetzt auch noch mal ganz spannend finde, jetzt haben wir sehr, so doch eindeutigere Fälle vielleicht angedeutet oder besprochen. Es gibt ja aber auch so ganz verzwickte Situationen. Also gibt es eine monoklonale Gammopathie renaler Signifikanz völlig ohne Albuminurie oder ohne überhaupt Proteinurie oder vielleicht sogar ohne nachweisbares Paraprotein? Welche Konstellationen würdest du sagen, sind irgendwie schwierig überhaupt zu detektieren oder was sollte man nicht übersehen?
Fangen wir vielleicht mal mit dem zweiten Teil der Frage an. Also gibt es paraprotein-assoziierte renale Erkrankungen ohne Nachweisen des Paraproteins? Ja, das gibt es theoretisch. Also zum einen muss man natürlich sagen, die monoklonale Gammopathie renaler Signifikanz ist in der Erkrankung geringer Tumorlast. Also wir finden häufig in der normalen ELFO keinen Gradienten. Wir finden dann, wenn wir Glück haben, in der Immunfixation was. Auch da muss es aber nicht zwingend nachweisbar sein. Und dann ist der Serum Free Light Chain Assay natürlich das Diagnostikum der Wahl. Es sind aber seltene Fälle beschrieben, wo selbst der Free Light Chain Assay das Paraprotein nicht detektiert, weil der Antikörper natürlich auch gegen eine gewisse Struktur der Leichtkette gerichtet ist. Und wenn das trunkierte Leichtketten sind, die jetzt diesen Bestandteil eben gerade nicht beinhalten, dann detektiere ich auch das Paraprotein mit dem Serum Free Light Chain Assay nicht. Das sind aber große Ausnahmen. Aber die Frage war ja, ist es möglich? Ja, es ist theoretisch möglich. Die zweite oder der erste Teil der Frage war ja, gibt es MGRS-Formen, die ohne Albuminurie einhergehen? Vielleicht kurz ausgeholt, natürlich mal jetzt nicht MGRS bezogen, sondern die Cast-Nephropathie kann auch ohne Albuminurie einhergehen. Ja, die ist ja klassischerweise hohe Ausscheidung von Leichtketten und keine glomeruläre Erkrankung. Also wenn ich so einen Patienten habe mit Nierenerkrankung und ich habe keine Albuminurie und vielleicht auch im Stix negativ, weil der Stix erkennt auch vornehmlich Albumin, dann ist durchaus eine Proteinurie von Leichtketten möglich, die zur Cast-Nephropathie führt. Also ich glaube, das ist nochmal wichtig, das als Statement zu setzen. Wenn wir uns jetzt rein die Erkrankungen der monoklonalen Gammopathie renaler Signifikanz anschauen, dann fallen mir zwei Erkrankungen ein, die ohne Albuminurie einhergehen können. Das ist zum einen natürlich die tubulär assoziierten Formen, also die Light Chain Proximal Tubulopathy. Die macht natürlich keine Albuminurie, die kann eine leichte tubuläre Proteinurie machen. Also die tubulären Beteiligungen wären da zu nennen. Und die andere Form wäre natürlich die TMA. Ja. Die ist zwar provisionell in dieses Ganzes, in diese Systematik aufgenommen, aber in dem französischen TMA-Register waren immerhin 10% der TMAs assoziiert mit monoklonaler Gammopathie. Ja, das ist ja weit mehr, als man sonst in der Bevölkerung findet. Die kann natürlich auch ohne Albuminurie einhergehen. Also das wären die zwei Erkrankungen, die mir hierzu einfielen.
Wobei man gerade zur TMA vielleicht nochmal ergänzend sagen kann, die haben durchaus häufiger auch eine Proteinurie oder Albuminurie als TMA-Gruppe selber. Aber in diesem speziellen Fall, die können natürlich auch völlig ohne sein. Früher hat man immer gedacht, das gibt es da gar nicht. Erst als man das weiter studiert hat, hat man erkannt, dass da viele proteinurische Patienten auch dabei sind. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weiter gucken, in die Chronizität rein, in die Patienten, die jetzt eben halt MGUS haben, keine wirklich messbare renale Beteiligung. Sind es Patienten, wo du sagen würdest, ja, macht Sinn, die dann doch in größeren Abständen vielleicht auch wieder mal in der nephrologischen Sprechstunde zu sehen? Oder würdest du sagen, das ist dann eher was, schick mal zum Hämato-Onkologen, der soll die Nachsorge machen und mit dem klaren Verweis, irgendeiner muss bitte die UACR bestimmen und dann reagieren oder halt dann reagieren, wenn sich die Nierenfunktion auch ohne Entwicklung der Proteinurie jetzt stetig verschlechtert?
Ja, Bernd, ich würde tatsächlich eher zu Letzterem tendieren. Die monoklonale Gammopathie unter terminierter Signifikanz ist ja doch, also gerade bei älteren Patienten, eine relativ häufige Diagnose. Und ich glaube, all diese Patienten jetzt nephrologisch anzubinden, von denen nur ein winziger Teil tatsächlich eine monoklonale Gammopathie renaler Signifikanz entwickelt, das wäre wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Also ich denke, wir sollten unsere Onkologen schulen und natürlich wissen auch die Onkologen über die MGRS Bescheid, dass die existiert. Ja? Und die sollen danach suchen und wenn ein Patient eine Proteinurie oder ein Anstieg seiner oder ein Abfall seiner IGFR entwickelt, dann soll er ihn zu uns schicken. Ich glaube, das ist der vernünftigere Weg, als dass wir jeden MGUS-Patienten jährlich nephrologisch untersuchen. Ich glaube, das sind wir auch überfordert.
Jetzt haben wir aber vielleicht noch die Patienten, die haben dann eine UACR von, 250 Milligramm pro Gramm und die haben MGUS und irgendwie moderate CKD. Die biopsieren wir ja in dem Moment meistens auch nicht. Ist das dann der Patient, den du wiedersehen willst? Oder würdest du sagen, wenn ich verlässlich andere, und ich meine, das ist ja wie bei anderen CKD-Fällen auch, wenn ich jemanden habe, der systematisch die UACR misst und die Nierenfunktion bleibt stabil, dann hat jemand ein Auge auf die Entwicklung der Proteinurie und kann rechtzeitig schicken. Aber vertraust du dem? Das hat ja auch ein bisschen was mit dem Umfeld zu tun. Oder würdest du sagen, den dann doch bitte lieber zu mir?
Na, den auf jeden Fall zum Nephrologen. Ja, wenn ein Patient mit einem M-Guss tatsächlich eine Proteinurie entwickelt oder eine CKD auch in frühen Stadien entwickelt, dann gehört er absolut angebunden. Denn das ist ein progredientes Krankheitsbild oder kann auch progredient oder auch rasch progredient sein. Und den müssen wir natürlich unbedingt im Auge behalten. Und nicht nur im Auge behalten, sondern meiner Meinung nach auch relativ frühzeitig biopsieren. Um zu differenzieren, ist es eine paraproteinassoziierte Nierenerkrankung oder ist es irgendwas anderes, Hochdruck, Diabetes oder sonst was? Denn die Therapie ist grundverschieden. Ja, also der gehört auf jeden Fall angebunden, der gehört auch frühzeitig biopsiert, durchaus auch wenn die Proteinuria noch unter 500 Milligramm ist. Ja, denn wir müssen wissen, ist das paraproteinassoziiert. Und dann sind wir eben als Nephrologen gefragt, in Abhängigkeit von der Progressionstendenz. Ja, wenn wir den Patienten mal über Monate oder vielleicht auch mehrere Jahre beobachten können, wie schnell fällt denn seine eGFR ab? In wie vielen Jahren ist denn der projiziert möglicherweise an der Dialyse? Das sind ja oft auch ältere Patienten, ja, die dann die Dialysepflichtigkeit gar nicht erleben würden, wo wir dann sagen können, naja, bei dem schauen wir zu, wenn der weiter nur mit 1,5 Millilitern pro Minute pro Jahr abfällt, dann erlebt er die Dialysepflichtigkeit nicht. Oder der Jüngere, der schneller abfällt, dann müssen wir den Hämato-Onkologen davon überzeugen, den chemotherapeutisch anzugehen.
Ja, ich finde es auch gut, wie du nochmal dargestellt hast, dass die Biopsie zur Sicherung der Diagnose und zur Abgrenzung dient, nicht automatisch bedeutet, wenn ich biopsiere, müsste ich dann zwangsläufig auch behandeln. Ja, also erstmal einschätzen, ist es das Paraprotein, was eben die Nierenfunktionsverschlechterung verursacht. Und dann genau entscheiden, wie alt ist der Patient, wie morbid, wie stark schreitet es voran. Ja.
Genau, so wie du sagst, so ist die Idee.
Also wir haben heute extrem viel gelernt, viel einordnen können, viel zur Klassifikation der Nierenbeteiligung im Rahmen einer Paraproteinämie gelernt. Wenn du noch so eine Take-Home-Message an unsere ZuhörerInnen ausgeben könntest, was dir total wichtig ist im Kontext der Behandlung der Paraproteinämien, gäbe es denn da was?
Ja, es gäbe vielleicht ein paar Punkte, die ich erwähnen wollte. Also erstens die Cas-Nephropathie. Das ist eine myelom definierende Erkrankung und ist immer eine absolute Therapieindikation. Das ist hohe Tumorlast, immer therapieren. Der zweite Punkt wäre vielleicht eine monoklonale Gammopathie renaler Signifikanz, hat eine Vielzahl pathologischer Bilder und ist wirklich ein Paradebeispiel für die Komplexität unserer Fachrichtung. Und da sind wir Nephrologen gefragt, die Therapieindikation zu stellen, anhand Progressionsrisiko und Progressionstendenz. Also da sind wir selber in der Pflicht. Und der dritte Punkt, der mir wichtig ist, wenn Sie einen Patienten mit einer C3-Glomerulopathie diagnostizieren, also der kommt mit einer Niereninsuffizienz, wird biopsiert und das Ergebnis ist C3-Glomerulopathie. Dann wissen wir, dass bei über 70-jährigen Patienten mit einer C3-Glomerulopathie in über 90% der Fälle ein Paraprotein dem zugrunde liegt. Also Diagnose C3-Glomerulopathie vom Pathologen heißt immer, schau nach einer Paraproteinämie. Ich glaube, das wären so drei wichtige Take-Home-Messages.
Ja, und ich glaube, dem kann man wenig hinzufügen. Das rundet die heutige Folge von Niere to Go wunderbar ab. Harry, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst und wir von deinem Wissensschatz in dem Bereich profitieren konnten. Ich hoffe und denke, dass unsere ZuhörerInnen das ebenso empfinden und du vielleicht auch nahelegst, dass wann immer du irgendwo zu hören bist, unbedingt hingehen sollte. Ganz herzlichen Dank fürs Dasein.
Vielen Dank euch beiden. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke, bis bald.